Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen bei Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Bei uns im Studio Elisabeth Harnik, Pianistin, Komponistin, Klangkünstlerin und Musikveranstalterin. Danke fürs Kommen.
Gerne, sehr gerne.
Elisabeth, die klassische Einstiegsfrage: Wann hast du gemerkt, dass Musik dein Leben bestimmt und zwar auch dein berufliches Leben?
Also mein berufliches Leben, das wusste ich eigentlich erst während meines Studiums, damals noch Musikpädagogik, das war mein Erststudium. Und ziemlich bald wurde mir klar, dass jetzt die Musikerziehung jetzt nicht mein erstes Interesse ist, sondern die eigenschöpferische Tätigkeit. Und damit habe ich mich dann Schritt für Schritt angenähert an diesen Berufszweig als Komponistin und improvisierende Pianistin, Composer, Performer, wenn man so will. Ja, das war so eine schrittweise Annäherung. Ich hatte jetzt nicht so viele Vorbilder oder Rollenmodelle in meinem Umfeld, dass ich das schon früher gewusst hätte. Dass Musik mich angezogen hat, das war sehr früh, das war schon mit 5 Jahren. Das Interesse, Klavierunterricht zu erhalten und so weiter. Also, aber beruflich hat sich's ein bisschen hinausgezögert.
Du hast schon die Role Models angesprochen. Du hast unter anderem bei Beat Fuhrer an der Kunstuni studiert. Meine Frage, auch wenn du gesagt hast, du hast jetzt nicht so viele Role Models um dich gehabt, aber wer hat dich denn generell als Komponistin oder als Musikerin am meisten geprägt?
Für mich war sehr wichtig die Begegnung mit Joëlle Leandre, das ist eine französische Kontrabassistin, die eben auch einen Klassik als Hintergrund hat und im Bereich der improvisierten Musik mehr oder weniger eine Pionierin war und ist. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe die damals als junge Studentin, da habe ich noch klassisches Klavier studiert, habe ich sie bei einem Konzert gehört und ich war schon schwer auf der Suche nach einer Möglichkeit, mich auch eigenschöpferisch zu betätigen. Und dann höre ich sie spielen und dann plötzlich war mir klar, das ist eine Richtung, das möchte ich auch machen, das sehe ich für mich auch. Und die zweite wichtige Person war Pauline Oliveros, das ist jetzt wiederum ist eine Akkordeonistin und eine Komponistin, auch eine Pionierin der elektronischen Musik gewesen. Ich hatte das Glück, sie persönlich kennenzulernen und das war für mich jetzt auch eine wichtige Begegnung, einfach zu sehen, wie sie ihren Weg gegangen ist und auch die Verbindung von Komposition, Improvisation. Und das sind so Bereiche, die mich auch interessiert haben.
Das waren jetzt zwei internationale Künstlerinnen. Und wenn man sich so deine Biografie anschaut, dann fällt halt auch auf, dass du sehr viel mit Ensembles aus den diversen Ländern zu tun hast, sehr oft deine Werke im Ausland aufgeführt wurden, erfreulicherweise würde ich mal sagen. Wie geht denn sowas? Also ruft dann irgendwie jemand aus New York an und sagt, liebe Frau Harnik, wir hätten gern ein Stück von Ihnen, wie darf ich mir das vorstellen? Oder baut man sich da ein Netzwerk auf über die Jahre?
Genau. Also in meinem Fall, ich konnte jetzt nicht zurückgreifen auf ein bestehendes Netzwerk, weder familiär noch anderwertig strukturell. Und dementsprechend jetzt als improvisierende Pianistin habe ich mir das wirklich über die Jahre selber aufgebaut. Also ganz, ganz klassisch, also jetzt selber Kontakte geknüpft, zu Festivals gefahren, Musiker, Musikerinnen angesprochen, die mich interessieren. Als Komponistin hat mir natürlich die Kunstuni geholfen, da war das Studium durchaus unterstützend, um da jetzt auch in die Bereiche der Gegenwartsmusik eindringen zu können. Also das war Vorteil, aber tatsächlich muss man auch die größte Arbeit selber machen, also tatsächlich vorstellig werden. Ohne Netzwerken geht es bestimmt nicht, auch heute nicht. Also das hört eigentlich nicht wirklich auf.
auf der Website des Landes gibt es ja die schöne Serie Art Faces. 2007 hat Martin Gasser da über dich geschrieben und ich zitiere jetzt ganz kurz: Die beiden Sphären ihrer künstlerischen Existenz verschwimmen bei Harnik nicht, sondern bilden recht deutlich voneinander abgesetzte Tätigkeitsfelder. Musik, die sie schreibt, interpretiert sie so gut wie nie und sie hat überhaupt kein Bedürfnis, ihre Improvisationen als Real-Time-Composing zu bezeichnen. Elisabeth Harnik liebt gerade die Gegensätzlichkeit von Improvisation und Komposition. Jetzt haben wir 15 Jahre später, ist das noch gültig?
Zum Teil. Also ich sehe schon nach wie vor diese zwei Sphären, genieße es aber auch, Projekte zu machen, wo sie sich überschneiden.
Ich habe das nämlich ein bisschen vermutet, dass diese strikte Trennung da jetzt nicht mehr ganz ablesbar ist.
Ja, wobei solche Phasen der Trennung sehr gut sind, weil sie den Raum wieder mal so richtig aufmachen und dadurch können dann die Annäherungen irgendwo auf eine andere Art passieren. Also ich denke, es war ein sehr richtiger und wichtiger Schritt für mich, dass ich das tatsächlich mal jetzt in Form von Trennkost praktiziert habe. Und jetzt finde ich es umso reichhaltiger, wenn ich jetzt diese beiden Sphären jetzt überlagere bei Projekten.
Ja. Wenn wir mal ein bisschen auf deine eigenen Werke eingehen, wie zum Beispiel Bein im Sprung oder Of All Stars, The Most Beautiful und so weiter. Wie kommst du da auf das entscheidende Motiv? Wie entwickelt sich so ein Werk?
Das hängt immer vom Auftrag ab und auch davon, was mich zu dem Zeitpunkt gerade interessiert. Ja, ob das jetzt Fragen sind, die sich mir gerade auftun oder ob es was Gesellschaftliches ist, was einen Einfluss hat und irgendwo auf mein Sein einwirkt. Also es sind viele Komponenten, die zusammenwirken.
Besonders spannend finde ich, klingt On 2016 für Molekularorgel, Klammer auf Röhrenskulptur von Konstantin Luser und 7 SpielerInnen, Uraufführung eben 2016. Wie kam es denn dazu? Also was ist eine Molekularorgel, wenn ich fragen darf?
Das kann man sich in Graz anschauen. Das ist vom Konstantin Luser, das ist ein Kunstwerk, ist eine Installation, die aber auch bespielt werden kann, bestehend aus Trompeten, Posaunen und so weiter. Und das war ein Projekt gemeinsam mit dem Verein Die Andere Seite in Graz. Das ist eine Komponistinnenvereinigung. Und die sind einfach mit dieser Idee angekommen, dass wir oder einige Mitglieder die Lust drauf haben, für dieses auch Instrument komponieren. Und das habe ich gemacht, andere auch. Es war sehr, sehr spannend, das damals im Musikprotokoll ist es dann uraufgeführt worden, gemeinsam mit den anderen Stücken. Es hat fürchterlich geregnet, das weiß ich noch, weil das ist ja im Freien, ja, das ist ja bei der Technik in diesem Innenhof auf dem Dach. Und es hat unglaublich geschüttet und wir haben das aber, die haben trotzdem, also Studio Dan hat trotzdem gespielt, natürlich mit Regenjacken und so weiter. Publikum ist mit Schirmen gestanden, es war schon eine ziemliche Herausforderung.
Wenn wir schon im Freien sind, was mich sehr fasziniert hat, war der Humming Room im Augarten. Wir haben ja schon mal darüber kurz gesprochen. Wie kam es dazu? Vielleicht erklärst kurz, was da das Konzept war, weil alle werden das vielleicht nicht mehr in Erinnerung haben. Es geht ums Kulturjahr 2020-2021. Also da summt etwas im Augarten, das ist aus Holz außen. Wie kam es dazu? Was war da das Konzept? Und auch, wo summt es jetzt? Und hast du da Lust bekommen, womöglich mehr solche Projekte auch zu machen im öffentlichen Raum?
Da kann ich jetzt ganz gut anschließen. Ich habe schon von Pauline Oliveros gesprochen, die ja diesen Deep Listening-Ansatz formuliert hat erstmals und das auch als eine Praxis, die sich mit achtsamem Hören befasst und Körperübungen und Traumarbeit. Und ich habe vor einigen Jahren bei ihr noch zusätzlich eine Ausbildung gemacht in Amerika, die nennt sich Deep Listening Certificate Program. Und im Rahmen dieser Ausbildung habe ich mich natürlich sehr vertieft ins Hören, das war ganz klar. Und da kam mir auch diese Idee für den Humming Room. Also ich habe da damals im Rahmen der Ausbildung eine Sonic Meditation geschrieben, die diese Idee schon aufgegriffen hat. Das war aber damals für Stimmen gedacht. Ja, also es war jetzt nicht als Installation gedacht, aber während ich das so vor mir, also während ich das so vor mir gehört habe, kam mir dann schon die Idee für diesen Humming Room. Und ich habe mir das damals skizziert und habe es dann so beiseite geschoben, weil ich gedacht habe, das werde ich wahrscheinlich nie realisieren können. Aber ich fand es schön, dass ich das so in meiner Imagination, dass ich das so aufgetan hat, ja, dass ich da plötzlich so das so stark vorgehört habe und irgendwo imaginiert hatte. Und dann war dieser glückliche Zufall, wenn man so will, die Ausschreibung vom Kulturjahr, und da dachte ich, das passt eigentlich ganz gut hin und habe es eingereicht, musste natürlich da noch Partnerinnen finden, weil es war klar, den akustischen Teil, die ganze Umsetzung, da brauche ich eine Fachfrau. In dem Fall war es die Jamila Balint, und Milena Stavric, die Architektin, die war dann zuständig für die Gestaltung der Wände. Und das Ganze geht eben zurück auf eine ganz konkrete, tiefe Hörerfahrung, die ich hatte, die ich dann sozusagen übertragen habe oder transformiert habe zu dieser Installation, um es anderen auch zugänglich zu machen. Und ich denke, ja, das ist gelungen. Das hat sich jetzt sozusagen es wurde transformiert, und diejenigen, die es erlebt haben, haben sozusagen wieder ihre eigenen Erfahrungen gemacht, und so ist jetzt aus einer Erfahrung, die ich gemacht habe, sind jetzt sehr viele Erfahrungen entstanden, und das finde ich schön, wenn sowas passieren kann. Und dass es genau 2020 war für mich sehr wichtig, auch jetzt existenziell wichtig, weil ja Konzerte waren ja gar nicht möglich, und wir haben aber jetzt im Hintergrund sozusagen trotzdem an dieser Installation weitergearbeitet, und das war was Konkretes, und das hat sich manifestiert im Park, es war im Freien, das war robust, trotzdem wir Schwierigkeiten hatten, Genehmigungen zu kriegen während des Lockdowns. Trotz alledem habe ich einfach gemerkt, es gibt uns Kraft, und es gibt auch den anderen, also gibt auch Graz Kraft, dass da etwas passiert, wenn auch sonst nichts möglich war. Also so gesehen war der Zeitpunkt gut, jetzt so auch jetzt für mich jetzt als Künstlerin einfach zu sehen, okay, da entsteht etwas, und das steht da in diesem öffentlichen Raum, und das kann niemand sozusagen, da kann niemand einen Lockdown verhängen, weil es im Freien ist, weil man da sowieso keine Menschenansammlungen vermuten kann. Also diese Resilienz, das hat mir einfach gefallen. Die hat dann wieder auf mich zurückgewirkt, sagen wir es mal so.
An und für sich ist ja Graz eine Stadt, wo Improvisiertes oft sehr lang stehen bleibt. Also der rostige Nagel oder die Next Liberty. Da leider nicht, da ist es leider nicht stehen geblieben. Mhm. Wo steht der Humming Room jetzt?
Es ist so, wir mussten ihn ja abbauen. Wir hätten den ja gerne stehen gelassen, aber das darf man im Augarten nicht. Das ist im übern Winter, muss da alles wieder entfernt werden. Und dann war noch dazu Corona-bedingt. Wir haben dann wirklich versucht, Interessenten zu finden, die den gerne übernehmen würden und wieder aufstellen würden. Dann hat eben die Uni Graz hätte Interesse gezeigt. Dann war aber wieder der nächste Lockdown. Dann sind die wieder abgesprungen. Also es war sehr schwierig, und wir müssten ganz schnell handeln, weil wir hatten diesen Termin. Bis dahin muss alles abgebaut sein und es muss alles wieder so aussehen wie vorher. Und wir haben jetzt sozusagen eine Halle gefunden in Niederösterreich, an der Grenze zu Tschechien, und dort steht er jetzt und wartet darauf, dass dort wiederum jetzt alle Genehmigungen eingeholt werden. Man stellt sich das eben so einfach vor, aber so einfach ist es nicht. Ne? Man kann nicht einfach so etwas aufstellen. Es ist ja sehr aufwendig. Ja? Also da musste auch ein Fundament gemacht werden und so weiter. Und deswegen wird sich das ein bisschen ziehen, denke ich, bis jemand dann wirklich sagt, okay, ich mache das, ich möchte das gerne, und dann auch wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Man muss eben diesen Weg gehen der Genehmigungen, und man braucht Firmen, die dann diesen Aufbau machen. Das lässt sich nicht so einfach realisieren.
Das Grundgeräusch ist ja quasi das Summen von Bienen.
Genau, das waren.
Name verrät es. Ja. Dazu meine Frage, beeinflusst dich die Natur generell sehr, die Geräusche, die Klänge der Natur? Du bist, glaube ich, auch recht naturverbunden, wenn ich dich jetzt richtig einschätze. Du bist ja immerhin auch von Graz rausgezogen aufs Land.
Ja.
Also spielt das generell eine große Rolle?
Bestimmt, das beeinflusst mich sicher. Also Klänge beeinflussen uns permanent und ich bin einfach auch aufs Land gezogen, aus vielen Gründen. Einerseits, weil ich ja selber Musik mache und das mitunter in Mithäusern schwierig ist, wenn man ein Instrument spielt. Und andererseits, nachdem ich viel reise und auch unter anderem auch in Großstädten bin und es sehr dicht ist, auch akustisch sehr dicht ist, schätze ich das umso mehr, wenn ich dann zu Hause bin fürs Komponieren oder auch fürs einfach mal zu Hause sein, wenn es akustisch nicht so dicht ist. Und das kann ich sagen, da wo ich jetzt lebe, da ist kaum Verkehr wahrnehmbar. Es ist hauptsächlich, es ist Natur, ist der Wald hinter uns und es ist, kann auch unglaublich still sein. Also ein Teil des Hauses ist es in 80 Zentimeter Steinmauern und das ist akustisch im ersten Moment auch fast erschreckend. Also ich habe oft Leute zu Besuch, die jetzt in Großstädten leben, die sind fast ein bisschen beunruhigt, ja, weil es so still ist in der Nacht. Ne?
Stille ist schon auch was Schönes, aber natürlich nicht in einem Podcast. Ein erfreulicher Anlass und unter anderem deswegen bist du auch da. Du gewinnst wirklich viele schöne Preise und Stipendien. Zuletzt eben 2022 den Kompositionspreis des Landes Steiermark. Herzliche Gratulation an dieser
Dankeschön.
Stelle. Dankeschön. Ich habe mir kurz die Mühe gemacht zu schauen, wer den sonst schon so bekommen hat. Und da ist immerhin Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth, Bernhard Lang. Das ist jetzt eine knifflige Frage, aber was hast du mit den dreien vielleicht gemeinsam? Was unterscheidet dich zum Beispiel jetzt von der Olga Neuwirth?
Naja, da gibt es, also ich denke, der Hauptunterschied ist tatsächlich der, dass ich als Performerin und Komponistin tätig bin. Und das gilt jetzt für alle Genannten. Ja. Also ich habe mich geweigert, sozusagen mich für eine Sache zu entscheiden. Ich habe diesen ungünstigen Weg gewählt und habe diese beiden Lieben einfach weiter verfolgt. Ich mag das auch, das für mich ist es ein guter, also es ergänzt sich gut, ja, einerseits zu Hause alleine zu komponieren, andererseits aber auf der Bühne zu sein und kollektiv mit anderen in einem Austausch zu stehen, auch schöpferisch in einem Austausch zu stehen, ich mag das, also mir liegt das. Und wie gesagt, obwohl mir viele geraten hätten, ich möge mich doch auf eines verlegen und das dann konsequent verfolgen, habe ich mich dazu entschieden, da so zu meandern, wenn man so will. Und ich finde, dass sich das dann trotzdem gegenseitig beeinflusst und auch befruchtet in dem Fall auch, ja.
Also ich kann das total gut nachvollziehen. Abwechslung ist vielleicht noch ein bisschen schöner als Karriere. Karriere ist ein bisschen ein abschreckender Begriff in Wahrheit auch. Ich habe ein bisschen in den Statements über dich gegraben. 2013 zum Beispiel bei Music Austria oder bei Musik Austria steht im Netz, das Klavier fasziniert Elisabeth Harnik aus der Tradition heraus, die das Instrument mit sich bringt, worin sie aber gleichzeitig auch die Herausforderung sucht, ihm neue Klänge zu entlocken. Auf Präparierungen greift die Komponistin und Pianistin dazu gelegentlich zurück, auf den Einsatz von Elektronik hingegen verzichtet sie. Mhm. Das hat sich geändert, oder nicht?
Gut, Elektronik wäre also Technologie, ja, aber jetzt, ich mache jetzt keine Live-Elektronik, wenn ich als Pianistin tätig bin. Ne? Aber ich verwende natürlich Technologie, beispielsweise für Zuspielungen und solche Sachen, ja, auch bei Stücken. Aber tatsächlich reizt es mich sozusagen ganz analog, die Möglichkeiten des Klaviers auszuloten und zu schauen, wie kann ich da noch Klangbereiche finden, die dieses Instrument vielleicht in sich trägt, aber wo noch niemand sozusagen jetzt die Lupe draufgelegt hat. Also ich bin nach wie vor eine Klangforscherin geblieben. Das kommt interessanterweise noch aus meiner klassischen Ausbildung. Da war irgendwo die Klangbildung und die Klangforschung war schon ein wichtiger Bestandteil und der Teil hat mich auch immer interessiert. Und das ist nach wie vor so, dass ich diese Neugierde habe und nach wie vor auf der Suche bin, ja, nach Klangqualitäten, die dieses Instrument, dieses sehr alte Instrument eigentlich, die es zur Verfügung hat.
Hm. Elisabeth Hanig, Klangforscherin, klingt ja gut, finde ich.
Ja, das bin ich, also egal, ob ich jetzt komponiere oder improvisiere, ich denke, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es jetzt egal ist, welche Praxis ich jetzt gerade mache, ja, also ob ich jetzt gerade komponiere oder auf der Bühne stehe und im Kollektiv komponiere, wenn man so will. Dieser Anteil der Klangforschung und der Neugierde jetzt auch, nicht nur was jetzt den Klang betrifft, sondern musikalische Strukturen, Arten des Zusammenspielens, all das verbindet alle Bereiche. Kann man sagen.
So 2 bis 3 Zitate habe ich quasi noch für dich. Eine Zuschreibung, eine Beschreibung deiner Arbeitsweise, die mir sehr gefallen hat. In ihrer kompositorischen Arbeit setzt Hanig selten am Beginn eines Stückes an. Sie bewegt sich gerne sprunghaft auf der Zeitlinie, wobei Strukturen eines späteren Abschnittes oftmals auf vorangehende Teile zurückwirken. Das klingt spannend. Wie bist du auf diese Methode gekommen oder ist die in meiner Abwesenheit sowieso total standardisiert?
Na, ich denke, das sind einfach die Möglichkeiten, die man beim Komponieren jetzt im klassischen Sinn, die man hat. Ja, wenn ich improvisiere auf der Bühne, ist das was anderes. Da kann ich in der Zeit nicht zurückgehen. Ne? Sondern die Improvisation beginnt ab dem ersten Moment, wo ich den ersten Tonklang spiele und dauert genauso lang, bis ich den letzten gespielt habe. Und da gibt es keine Möglichkeit, auf der Zeitachse hin und her zu wandern. Und das hat einen Reiz natürlich, weil das spürt man im Publikum. Das ist so wie das Leben. Ja. Das Leben beginnt und endet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und richtig zurückgehen kann ich nicht, aber ich kann dem rückwirkend allem einen Sinn geben, was davor war. Und beim Komponieren kann ich mich sozusagen über die Zeitachse hinwegsetzen, kann dann nochmal eine Ebene drüber gehen und von oben drauf schauen und dann beispielsweise befinden, das Stück hat sich so und so entwickelt, da hat sich etwas herausgeschält. Wäre schön, wenn ich das am Anfang vielleicht auch schon andeuten kann oder so. Also das meine ich damit, dass ich da auf der Zeitachse einfach viel, viel, viel freier bin. Ja? Hat auch eine Qualität, ne? Beides hat eine Qualität. Mhm. Eben da nicht frei zu sein, weil das eine bestimmte Atmosphäre erzeugt. Der Augenblick wird aufgeladen dadurch, ja, weil er nur einmal ist und dann wieder vorbei ist. Ja. Und beim Komponieren ist eben dieser Reiz, dieses auf dieser Zeitebene sich frei bewegen zu können und Dinge auch ändern zu können. Das kann ich beim Improvisieren nicht. Ich kann nicht ändern, wie ich begonnen habe. Unmöglich, ne?
Mhm. Du entschuldigst die laienhafte Frage, aber wenn du jetzt improvisierst und du hast dann das Gefühl, wow, das hat jetzt einfach super funktioniert, vielleicht auch das Feedback vom Publikum, wow, mhm. Übernimmst du dann trotzdem was, standardisierst das oder ist es einfach dieser Moment gewesen und das wird so nicht mehr auftauchen?
Man formalisiert natürlich, weil, also gerade Joël Leandre hat das sehr schön formuliert, Improvisation improvisiert man nicht. Das heißt, klar habe ich ein bestimmtes Repertoire an Materialien, von denen ich weiß, die funktionieren gut, sei es jetzt im Solospiel oder sei es im Zusammenspiel mit anderen. Aber was sehr wohl einzigartig und momenthaft ist, ist die Auswahl aus diesem Material und auch wie es zusammengestellt wird, beziehungsweise die unerwarteten Wendungen, die daraus entstehen können. Also da gibt es dann schon tatsächlich jetzt spontane Klangfindungen, die man davor nicht hatte, ja, oder ein Instrument schenkt einem solche Momente, ist auch möglich, nicht? Als Pianistin habe ich ja immer wieder andere Instrumente vor mir und da kann sein, dass ich an einem Abend aufgrund des Instruments auf andere Ideen komme, weil dieses Instrument gewisse Resonanzen hat, die mich jetzt anziehen oder wie auch immer, ja. Also so ist das, aber klar.
Improvisiert man nicht, ist wahrscheinlich ein toller Satz, gefällt mir extrem.
Ja, 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 ich finde es immer, es ist passend, ja. Weil es sehr gerne so abgetan wird, so als, ja, das ist ja.
Ist ja jetzt gerade was eingefallen.
Ja, genau. Und das stimmt ja nicht, das hat ja alles einen Rückhalt, ja. Das ist ein Prozess, das hört nicht auf, das wäre Sprache, die sich ein Leben lang entwickelt, ja. Ich muss auch immer wieder reflektieren, welches Material verwende ich gerade, was muss mal raus, was nehme ich auf, was formalisiere ich für mich, damit ich es sozusagen wiederholbar machen kann. Aber sozusagen trotz alledem immer diese Option auf das Unbekannte, also das, was man eben noch nicht kennt, das, was noch nicht wiederholbar ist, weil es noch nicht erklungen ist, das ist wichtig, also mir ist es wichtig. Man kann natürlich auch sagen, ich bleibe in meinem Terrain und kann auch eine spannende Improvisation damit bauen. Aber ich mag das schon, also ich lasse das auch zu, provoziere es auch manchmal, indem ich riskantes Material verwende oder so.
Es ist ein Podcast, kein tagesaktuelles Medium. Trotzdem habe ich mir gedacht, schön ist, wenn man das abschließt mit einem Ausblick, was so passiert. Und ich denke mir, du wirst ja wahrscheinlich auch zwischendurch so eher mittelfristig arbeiten. So eine Komposition macht man ja auch nicht, weil in 2 Wochen das Konzert ansteht oder irgend sowas. Was sind denn da so deine nächsten Pläne?
Also jetzt kompositorisch arbeite ich gerade an einem sehr spannenden Musiktheaterprojekt. Und das ist ein Auftrag vom Griesner Stadl, das ist in der Obersteiermark.
Kenne ich sogar, ja.
Ja, genau. Und die machen großartige Arbeit dort. Das ist ein Stadl, der umgebaut wurde zu einem Theaterraum, machen da Jelinek-Stücke und alles Mögliche. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Und das Besondere ist auch, dass sie sozusagen aus der Region Menschen mit einbeziehen, auch Laien. Und jetzt in meinem Fall ist so, dieses Musiktheater wird jetzt, also musikalisch werden es Profis sein, das Orchester sozusagen, also es sind MusikerInnen vom Ensemble Schalfeld, die da spielen werden, plus ein Musiker aus Mura, aus der Region, und die 4 HauptdarstellerInnen sind 4 junge Menschen aus der Region und das sind Laien, also die haben halt Chorerfahrung. Eine studiert, hat begonnen gerade zu studieren. Musik, die ist sozusagen eh noch am erfahrensten, aber insgesamt ist es super spannend. Ich meine, für mich auch eine große Herausforderung, ja, weil ich kann das jetzt nicht so angehen wie einen anderen Auftrag. Ich muss irgendwo schon mitdenken. Das muss irgendwie machbar sein. Es muss machbar sein, es muss praktikabel sein. Und da bin ich gerade mittendrin. Oder sagen wir so, einen Großteil habe ich schon, aber da fehlt noch ein Teil.
Aber das kommt heuer dann.
Das kommt im August, ja. Mhm. Das ist im August wird die Uraufführung sein. Die Textgrundlage ist eine Kleisterzählung, das Erdbeben in Chile, und mehr verrate ich noch nicht.
Also alle, die das noch rechtzeitig dann hören, August 2022 muss man unbedingt in den Griesner Stadl. Gibt es noch was, was vielleicht dann 2023, 2024 kommt, wo du schon ein bisschen absehen kannst? Was
ja, also jetzt in diesem Jahr im Herbst habe ich noch, werde ich noch eine Uraufführung haben, beim Musikprotokoll, und das ist auch ein schöner Auftrag, nämlich für Männerstimme und ein Instrument. Und für Stimme schreibe ich sowieso total gerne, für tiefe Männerstimme habe ich noch nie geschrieben, das ist für mich jetzt auch schön, mal einfach für eine tiefe Männerstimme zu schreiben, Nummer 1. Dann war es so, ich habe den Auftrag bekommen und kurze Zeit später war dann Beginn des Krieges in der Ukraine. Und ich habe dann echt über, ich war dann irgendwie echt so, okay, wie kann ich da jetzt mit meinen Mitteln darauf reagieren? Ich kann jetzt nicht einfach nur so, ja, jetzt suche ich mir einen Text, den vertone ich dann, bla bla. Das ging irgendwie nicht. Ich hab so das Gefühl gehabt, ich muss da irgendwie drauf reagieren, weil das ist unter Schock waren wir da, glaube ich, alle und sind es noch. Und ich habe dann, das wäre jetzt genau so ein Fall, ja, wie kann sich das jetzt auswirken, wie geht man an so eine Arbeit heran? Also mir war klar, ich möchte gerne einen Kontakt herstellen zu ukrainischen SchriftstellerInnen und das konnte ich sehr einfach, weil ich habe eine bekannte Komponistin und Performerin in meiner, also die kommt aus der Ukraine, lebt aber schon lange in Kanada, mittlerweile in England. Und die Solomia Moros heißt sie. Und das ist ein Kontakt, den habe ich schon sehr lange und die habe ich einfach angeschrieben und sie gefragt, du, kannst du mir irgendwie einen Kontakt herstellen zu Autorinnen in oder aus der Ukraine, weil ich möchte gern einfach einen Text von denen vertonen, wenn es passt, ja. Also ja, und da bin ich jetzt gerade dran. Also ich habe jetzt schon einige Kontakte und mit einer Autorin bin ich jetzt schon länger in Kontakt. Und jetzt warte ich noch auf die finale englische Übersetzung, weil das sind teilweise ganz frische Gedichte, die sie macht und die müssen erst übersetzt werden. Ja, und das hat für mich Sinn gemacht, ja. Bevor sozusagen diese Stimmen komplett verstummen oder auch eine gewisse Sprachlosigkeit sich da breit macht, denke ich, ja. Deswegen, ja, das ist das, was ich jetzt dann für Herbst vorhabe. Und dann für nächstes Jahr, 2023, gibt es dann ein großes, großes Chorprojekt, das schon dreimal verschoben wurde. Das war damals für 2020 geplant. Und zwar natürlich, das war überhaupt nicht daran zu denken, weil das ist für über 100 SängerInnen, also das ist sogar jetzt noch, wenn ich daran denke. Ja, das ist einfach eine Dimension, an die wir nicht mehr gewohnt sind zu denken. Aber im nächsten Jahr, denke ich, wird es schon möglich sein. Und jetzt haben wir es eben verschoben auf nächstes Jahr. Sprich, ich muss natürlich die Arbeit schon heuer beginnen. Und da kann ich noch nicht so viel dazu sagen.
Weiß man den Ort schon? Also
wo das gemacht wird? Das ist vom Chorforum Gleisdorf. Die haben das in Auftrag gegeben. Und die Urführung wird auch in Gleisdorf sein, in der
Chorum Kloster, glaube ich, oder so, ne?
Ja, ich genau weiß ich es auch nicht. Ne? Aber die waren eben die oder sind die Auftraggeber. Und da stelle ich mir vor, das muss auf alle Fälle irgendwo diese, einfach die Verbundenheit irgendwie zelebrieren, weil das ist mir so oder so wichtig. Und jetzt noch mehr, also jetzt nach den letzten Jahren und auch jetzt in dieser jetzigen Situation, ja.
Voll schön, jetzt haben wir richtig tolle Tipps für unser Publikum zusammengetragen. Noch dazu alle irgendwie erreichbar in der Steiermark, in verschiedenen Teilen der Steiermark. Sehr schön. Liebe Elisabeth, wir sind leider schon wieder am Ende. Herzlichen Dank, dass du da warst, dass du uns ein bisschen Zeit gewidmet hast. Liebes Publikum, gerne. Unbedingt reinhören, reinschauen, hingehen. Sie haben ja gehört, da gibt es ganz viel Vielfältiges und die Elisabeth ist eben auch eine wirklich sehr vielfältigere Künstlerin, würde ich mal behaupten. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kunstfunken.